Heute bekommen wir einen Einblick sozusagen in eine Evangelisationsmethode, die ich sehr schätze. Viele Sachen nennen, ich sage einfach die Tischgemeinschaft. Wenn du jemanden zu dir nach Hause einlädst. Auch dachte ich, wäre interessant, zuerst nachzudenken über deine Bekehrung. Denke an einen Augenblick zurück, wie deine Bekehrung stattgefunden hat. Würdest du das Ganze in der gleichen Art und Weise jetzt, heute tun, wenn du an die Reihe wärst? Die gleiche Art und Weise, wie deine Bekehrung so gelaufen ist. Denk mal nach. Wir werden nachher in Gruppen uns aufteilen. Hast du Gelegenheit, in der Gruppe darüber zu sprechen? Beten wir, bevor wir loslegen. Vater, ich danke dir für diese Zeit. Ich danke dir für dein Wort und dass wir so viel daraus nehmen können, auch für dieses Leben mitnehmen können. Und ich bete, dass du unsere Herzen für deine Wahrheit, für deine Botschaft heute öffnest. In Jesu Namen beten wir. Amen. Paulus verlässt Korinth. Habe ich wieder die Karte dabei. Er ist da oben links. Blau heißt Rückreise. Rot ist Hinreise. Seine zweite Missionsreise. Er verlässt Korinth und segelt zusammen mit Priscilla und Aquila Richtung Syrien. Sie gehen an Ephesus vorbei. Ja. Lassen die zwei, das Ehepaar, dort in Ephesus. Und Paulus segelt weiter nach Caesarea. Er begrüßt die Gemeinde in Jerusalem. Und dann reist weiter nach Antiochia. Und dort beginnt er seine dritte Missionsreise. Und das geht. Wo bist du? Ach so. Das wusste ich nicht. Okay, da ist es. Von Antiochia aus nach Ephesus, dann weiter nach Troas und Philippi, wer ist da? Thessalonich. Und dann Berea wieder und Korinth. Und dann das ist die Hinreise. Und dann auf dem Rückweg, das ist zu langsam, geht er wieder. Es ist interessant, die dritte Reise. Er geht praktisch rückwärts wieder. Ja, Landweg. Ja. Und besucht alle die Gemeinden, wo er war, auf dieser Reise. Und dann landet wieder in Caesarea, Tyrus. Irgendwo habe ich alles. Und dann geht er wieder nach Caesarea in Jerusalem. Und das Ganze bitte nicht einzelne. Oh Mann, das wusste ich nicht. Ich hätte die ausnehmen können. Ja, und das ist alles zusammen. Ja, wieder zurück. Wieder nach Tyrus und Caesarea. Und dann Jerusalem. Und in der Zwischenzeit sind Priscilla und Aquila in Ephesus geblieben. Schauen wir, was sie dort so treiben. Wir sind in Achtzehn Kapitel, ab Vers 24. Lesen wir zusammen. Inzwischen war ein Jude namens Apollos nach Ephesus gekommen. Er stammte aus Alexandria und war ein gebildeter, wortgewandter Mann, der eine umfassende Kenntnis der Heiligen Schriften besaß und außerdem in der Lehre des Herrn unterwiesen war. Er sprach mit glühender Begeisterung, belehrte seine Zuhörer genau über das Leben von Jesus, obwohl er keine andere Taufe als die von Johannes kannte. Dieser Apollos begann freimutig in der Synagoge zu sprechen. Als Priscilla und Aquila ihn dort hörten, luden sie ihn zu sich nach Hause ein und erklärte ihm die Lehre Gottes noch genauer. Als Apollos dann in die Provinz Achaia reisen wollte, bestärkte ihn die Brüder in dieser Absicht. Sie schrieben an die Jünger dort und baten sie, ihn freundlich aufzunehmen. Das hat immer geholfen, einen Brief zu schicken als Empfehlung schreiben. Ja, genau. Wer diese Person ist, das hat Paulus geholfen und das hier für Paulus war gut, hilfreich. Tatsächlich konnte er den Gläubigen in Achaia mit seiner besonderen Gabe eine große Hilfe sein. In öffentlichen Streitgesprächen widerlegte er die Juden und bewies ihnen anhand der Schrift, dass Jesus der Messias ist. Möchte jemand das auf Ukrainisch, Russisch vorlesen? Diese Stelle ist so interessant. Ich dachte, es wäre gut in beide Sprachen. Möchte jemand? Hier lernen wir Apollos kennen. Und der war ein Mann, der eine wichtige Gabe hat, Menschen für Jesus zu begeistern. Aber es fehlte ihm etwas. Er wurde nicht getauft. Er hat nur die Taufe von Johannes gekannt oder gehabt. Was ich so schön finde an dieser Stelle, ist, wie Priscilla und Aquila mit ihm umgegangen sind. Sie hat ihn nicht bloßgestellt. Sie haben ihn sogar zu sich nach Hause eingeladen. Ich sehe viel Respekt, Gastfreundschaft und Liebe von diesem Ehepaar. Ich denke, wir haben oder hätten immer wieder, nicht immer, es gibt Zeiten, wenn das nicht möglich ist, Gastfreundschaft auszuüben, unsere Häuser, unsere Wohnungen zur Ehre Gottes zu benutzen. Ich finde es etwas Nettes, bei jemandem zu Hause sein. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Ja, wenn ihr jemanden zu euch einlädt, da ist mehr Planung inbegriffen, da ist mehr Arbeit. Aber trotzdem, wenn wir jemanden zu uns einladen, ist es für uns eine Freude. Trotz, dass es mehr Arbeit für uns frei, da ist mehr zu tun. Wir können zusammen essen. Und einfach diese Gewohnheit finde ich schön, mit jemandem am Tisch zu sitzen, mit jemandem zu reden über wichtige Themen, lustige Themen, so was los ist in der Familie, in der Welt. Ich denke, es hilft, besonders wenn jemand sich nicht gut kennt, einander kennt, die Barriere, die Hindernisse ein bisschen flacher zu zu bauen oder runterzureißen, dass man irgendwie näher kommt. Und manchmal öffnet sich eine Tür in der Beziehung. Manchmal kann man über das Evangelium sprechen. Das ist nicht immer bei uns passiert. Wenn die Person nicht gläubig ist oder nicht so weit ist im Glauben, aber man hat immer wieder die Gelegenheit. Denkt einen Moment darüber nach. Wenn das nicht so gang und gäbe bei dir ist, was hält euch davon ab? Euer Haus oder Wohnung für Gäste zu öffnen. Kannst du was ändern in deiner Routine, um das zu ermöglichen? Nochmal, die Frage kommt wieder nachher. Aber noch wichtiger, finde ich, ist das, was wir hier sehen, was Gott damit in der Apostelgeschichte, aber auch bei uns, was Gott damit tun kann für sein Reich. Hier sehen wir Menschen kommen zum Glauben und das Reich Gottes wird erweitert. Sie sind in der Gemeinschaft sozusagen aufgenommen. Ich finde es schön, was Earl Lavender, was ich euch immer, hoffentlich immer schicke, mit den Ansagen, ist so ein Andacht von diesem Mann. Und er hat geschrieben diese Woche diese Worte. Das Königreich ist wohl wie ein Senfkorn. Vielleicht kennt ihr dieses Gleichnis. Wir wissen nie, was Gott aus einem guten Wort für ihn gesprochen und machen wird. Aber eines wissen wir. Er ist in uns am Wirken. So wie bei Paulus. Jetzt ist Paulus in Korinth und er erzählt allen von Jesus. Paulus dagegen ist in Ephesus und begegnet eine dritte Gruppe von Gläubigen. Lesen wir diese Stelle, 19,1-7. Während Paulus in Korinth war, zog Paulus durch das kleinasiatische Hochland und kam dann nach Ephesus. Dort traf er einige Männer, die er zunächst für Jünger des Herrn hielt. Er fragte sie: Habt ihr den Heiligen Geist empfangen, als ihr zum Glauben gekommen seid? Sie erwiderten: Wir haben noch nicht einmal gehört, dass es einen Heiligen Geist gibt. Was für eine Taufe habt ihr denn empfangen? Fragte er weiter. Die Taufe des Johannes, erwiderte sie. Da sagte Paulus: Johannes rief die Menschen auf, ihre Einstellung zu ändern, taufte sie dann. Doch er sagte ihnen dabei, dass sie an den glauben sollten, der nach ihm kommen würde, an Jesus. Als sie das hörten, ließen sie sich auf den Namen von Jesus, dem Herrn, taufen. Und als Paulus ihnen die Hände aufgelegt hatte, kam der Heilige Geist auf sie. Da redeten sie in fremden Sprachen und klaren prophetischen Worten. Etwa 12 Männer gehörten zu dieser Gruppe. Was meine ich mit einer dritten Gruppe? Im zweiten Kapitel von der Apostelgeschichte, erstmal auf Ukrainisch, wenn jemand das möchte. Kann man das auf Ukrainisch, Russisch vorlesen? 1-7. In Kapitel 2 von der Apostelgeschichte, am Pfingsten, dass dieses große Ereignis und die Juden wurden in das Reich Gottes eingeladen. Im 10. Kapitel von Apostelgeschichte wurde Cornelius gläubig und die Tür für die Heiden wurde geöffnet. Dann ging es hin und her, als Paulus zuerst zu den Juden und dann zu den Griechen gegangen ist, oder Heiden. Mal glaubten einige Juden, mal nicht. Sie wollten ihn lieber töten. Er soll schweigen, hör auf damit, Paulus. Hat er aber nicht getan. Und um den wachsenden Glauben an Jesus als Messias nicht zu gefährden, da kam diesen Kapitel, wo sie Regeln finden müssen. Weil es kam, da waren Juden und Heiden, die gläubig geworden sind, Christen, zusammen in einer Gemeinde. Was tun wir? Wir sind Juden, wir folgen solche starke Regeln immer in unser Leben. Wir können nicht anders. Und die Heiden kennen das nicht. So, sie haben sich geeinigt auf ein paar Regeln, die alle folgen können. Damit Juden und Heiden gemeinsam Gott anbeten können und einander und anderen Menschen dienen können. Wir hatten die Berührer, diese Gruppe von Menschen, die, wie wir schon gehört haben, in die Schrift des Alten Testament geschaut haben, ob das, was sie hören von Paulus, wahr war. Ist das wirklich die Wahrheit? Ist Jesus wirklich der Messias? Und sie haben das bestätigt gesehen im Alten Testament, in der Schrift. Heute sehen wir, dass es eine dritte Gruppe gab von gläubigen Menschen. Diejenigen, die Johannes der Täufer gehört haben, sich von ihm taufen ließen, und danach sind sie in der Nachfolge Jesu gegangen. Aber sie hatten den Heiligen Geist nicht. Paulus hat das irgendwie bemerkt, wir sehen das nicht, wie in der Schrift, und hat diese einfache Frage gestellt. Habt ihr den Heiligen Geist bekommen, als ihr euch getauft worden wart, als ihr zum Glauben gekommen seid, glaube ich, sagte er. Dann bestätige Gott wieder sein Wirken, wie wir oft sehen in der Apostelgeschichte, durch eine erfahrbare, visuelle, hörbare Ereignis. Als der Heilige Geist auf sie kam, redeten sie in fremden Sprachen und gaben klaren, prophetischen Worte. Ich weiß nicht, was deine Übersetzung sagt, aber ich finde das interessant in der Neuevangelische Übersetzung, klaren, prophetischen Worten. Und die Gemeinde marschiert stetig vorwärts und das Reich Gottes wächst. Ich finde es auch gut, nicht zu vergessen, wir sind so nicht, ich weiß nicht, ob man sagen würde, die Hefte durch Apostelgeschichte, aber es ist wichtig, nicht zu vergessen, warum Lukas dieses Buch, dieses Geschichtsbuch geschrieben hat. Er wollte Theophilus die ganze Geschichte erzählen, dass Jesus gekommen ist und was danach passiert ist. Und Lukas hat sein Evangelium geschrieben, schon, wo er sagt zum Beispiel: Nun habe ich mich dazu entschlossen, allem von Anfang an sorgfältig nachzugehen und es für dich, verehrter Theophilus, in guter Ordnung aufzuschreiben. So kannst du dich von der Zuverlässigkeit der Dinge überzeugen, in denen du unterwiesen worden bist. Und durch die Erzählung von Lukas hat diesen Mann Jesus Christus kennengelernt, hat die Geschichte kennengelernt, Gottes Geschichte. Und am Ende von seinem Evangelium hat Lukas diese Worte geschrieben, 24, 46. So steht es geschrieben, erklärte ihnen. So musste der Messias leiden und sterben, am dritten Tag danach von den Toten auferstehen. Und in seinem Namen wird man allen Völkern predigen, dass sie zu Gott umkehren sollen, um Vergebung der Sünden zu erhalten. Und das beginnt in Jerusalem. Ihr seid Zeugen für das alles. Und sei gewiss, was mein Vater euch versprochen hat, sende ich auf euch herab. Bleibt so lange in der Stadt, bis ihr mit dieser Kraft aus der Höhe ausgerüstet worden seid. Kann man das auf Ukrainisch bitte vorlesen? Lukas 24, ab Vers 46. Jesus hat diese Worte gesagt und er wurde dann von ihnen weggenommen, zum Himmel emporgehoben und dann ganz am Schluss von Lukas lesen wir diese schönen Worte. Die Jünger warfen sich vor ihm nieder und dann kehrten sie mit großer Freude nach Jerusalem zurück. Von da an waren sie ständig im Tempel und priesen Gott. Ich kann Theophilus so sehen, als er zu Ende gekommen ist von diesem Evangelium. Diese Worte hat er gelesen, die Lukas geschrieben hat. Und er blättert hin und her und sagt, aber wie geht's weiter? Was passiert jetzt? Ich bin so dankbar, Gott dankbar, dass die Schriften, die Worte von Gott, vom Heiligen Geist, nicht zu Ende sind hier. Am Ende von Lukas, am Ende von den Evangelien. Und dass Theophilus und wir diese Berichte, diese Briefe darüber haben, was dann geschah. Man kann sagen, Apostelgeschichte habe ich von irgendjemandem gelesen, hat das so beschrieben, dieses Buch, Postgeschichte, als eine Art Brücke zwischen den Evangelien und der Gemeinde. Die Gemeinde fängt gerade an durch dieses Buch, durch diese Geschichte, eine Postgeschichte. Sie gibt uns den Zusammenhang. Was passiert jetzt mit dieser Bewegung, wie die verschiedenen Gemeinden begründet waren, wie sie angefangen haben, wie lange sie in den verschiedenen Städten geblieben waren manchmal. Paulus in Korinth für 1,5 Jahre, Paulus kehrt zurück nach Korinth. Sie gehen immer wieder nach Ephesus, rein und raus. Sie gehen nach Mazedonien, Philippi und diese ganze Städte sehen wir, da geht das was los in diesen Orten. Und man sieht das, was Jesus am Ende gesagt hat: Geh hinaus in alle Welt. Es fängt schon an. Und es wird weitergehen. Wir lesen von anderen Geschichtsschreibern, dass einige nach Spanien gegangen sind oder nach Indien. Ist noch jemand? Weiter nach Asien? Naja. Es ist ein Buch der Geschichte, das uns das Evangelium zum Gemeindezeitalter überleitet. Der Herr ist dabei, etwas Wunderbares zu tun. Und er tut das. Eine neue Ära, kann man sagen, zu beginnen. Und er formt sein Leib auf die Erde. die Gemeinde. Und das Einzigartige an diesem Leib ist, dass es aus Menschen besteht. Nicht nur aus Juden, sondern auch aus Griechen, Heiden. Aus allen Menschen. Zum Schluss möchte ich nochmal ein Zitat vorlesen von Earl Lavender. Und dann teilen wir auf in zwei, drei Gruppen. Viele Menschen, mit denen wir täglich Kontakt haben, könnten in einer Situation ähnlich wie diese von Apollos sein. Oder wie die der Gruppe von Gläubigen, denen Paulus in Ephesus begegnete. Sie lieben den Herrn, aber es mangelt an der Belehrung. Es ist sicherlich nicht in Ordnung, wenn wir solche Leute betrachten, als würden sie absichtlich die volle Wahrheit des Evangeliums meiden. Laden sie zu dir ein. Redet mit ihnen über Jesus. Und zwar an einem gedeckten Tisch mit gutem Essen. Erzähle ihnen von Jesus und seiner Liebe zu ihnen. Demonstriere die Gnade von Gottes liebender Heiligen Geist. So wächst Gottes Gemeinde. Wir haben immer wieder Gelegenheiten, Menschen zu uns einzuladen. Es muss nicht ein Festmahl sein. Man kann Fingerfoods auch zu Gottes Ehre benutzen. Kaffeezeit und Kekse oder einen schönen Kuchen sogar. Beten wir zum Schluss. Herr, wir haben immer wieder gesehen, erlebt, als du hier auf der Erde warst, wie lebendig du mit Menschen umgegangen bist. Wie gerne du mit Menschen gegessen, getrunken, gefeiert hast. Aber du hast nicht vergessen, wichtige Worte zu sprechen. Vater, gib uns Gelegenheiten und den Mut, wenn wir das brauchen, dir in dieser Art und Weise nachzufolgen. Herr, mach uns aufmerksam auf die Bedürfnisse von anderen Menschen gegenüber, sodass wir mit Liebe und Gnade reagieren können. Danke für diese Geschichte heute. Ich hoffe, ich bete, dass wir etwas mitnehmen in der Woche hinein. In Jesu Namen beten wir. Amen. Da sind ein paar Fragen. Ihr könnt wählen, welche Frage du besprechen willst, hier besprechen wollt. Meistens schaffen wir nur eine Frage. Okay. Teilen wir in eine Gruppe auf Ukrainisch und vielleicht heute eine Gruppe, nur eine Gruppe auf Deutsch. Thank you.